weiter ganz herzlich auch natürlich an die Streamingorte in Scharnebeck und in Amt Neuhaus. Wir kommen ja gerade von der Wiedervereinigung und was ist das möglich durch die Technik und auch durch die Wiedervereinigung? Schön, dass ihr dabei seid, uns zugeschaltet seid und auch diejenigen, die uns nachher an den Computern verfolgen werden, herzlich willkommen. Alles wird gut. Alles wird gut. Das ist so ein Satz, den sagen viele Menschen in schwierigen Situationen und das ist mehr oder weniger Hoffnung drin. Und oft stimmt das. Ja? Viele Dinge werden wieder gut. Auch wenn wir uns das jetzt gerade gar nicht so richtig vorstellen können, wie das werden soll. Aber manches wird auch nicht wieder gut. Es gibt die Schicksalsschläge, es gibt die Krankheiten, es gibt die Leiterfahrungen, die uns zeigen, dass eben nicht alles wieder gut wird. Zumindest nicht in der Einfachheit, wie der Satz so locker darüber kommt, alles wird gut. Ja. Es wäre fatal, am Volkstrauertag oder eine Woche vor Totensonntag so ein banalen Satz dahin zu hauen gegenüber Menschen, die das ganz anders erlebt haben. Ich möchte diesen Satz aber nicht einfach so wegstreichen, sondern ich möchte ihn ergänzen um lediglich drei Worte. Alles wird gut, spätestens im Himmel. Spätestens im Himmel. Das ist unser Trost und damit wir da ankommen und uns überhaupt damit beschäftigen, deshalb dieser Gottesdienst. Joschi hat uns ja schon super hier reingeführt. Wie geht es euch damit, mit dem Himmel? Über das Thema wird ja nicht so oft gesprochen, obwohl wir klar, gerade eben den Eindruck hatten, wir kommen da schnell rein. Und dann möchte ich einfach auch Mut machen, dieses Gespräch fortzusetzen in den unterschiedlichsten Settings. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem über den Himmel gesprochen? Ich war gestern auf einem Geburtstag und die Leute, die auf dem Geburtstag ich treffe, die sind meistens meine Opfer, die müssen erstmal die Predigt irgendwie hören. Und was denkst du so über den Himmel? Und dann war ich mittendrin und ich merkte, wie die anderen am Tisch plötzlich aufmerksam waren und es wurde ruhiger an meinem Tisch und ich dachte, oh, spannend. Manche reden nicht über den Himmel, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden, oder? Man weiß ja nicht so genau, wie man sich das so vorstellen kann, Himmel. Aber schaut, Jesus Christus, der Sohn Gottes, lehrt uns im zentralen Gebet, das er seinen Jüngern gelehrt hat, zu beten, Vater unser im Himmel. Und dann geht's weiter, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und du könntest ja auch fragen, was betest du da eigentlich, wenn du das heute Morgen betest? Wie im Himmel, so auf Erden. Hat Gott dein Gebet schon erhört? Wenn du dich nicht mit dem Himmel beschäftigst, weißt du das ja gar nicht, was du da eigentlich betest. Und dieses Gebet von Jesus zeigt auf jeden Fall, auch ein Vorwurf, was uns immer wieder gemacht wird, die Beschäftigung mit dem Himmel ist keine Weltflucht. Ja? Sondern der Glaube an den Himmel hilft uns, in dieser Welt voller Hoffnung zu leben und zu gestalten, wie Gott sich das vielleicht so vorstellt. Ja? Spannend. Wie stellst du dir den Himmel vor? Jeder von uns hat ja Bilder und ich möchte wirklich Mut machen, die heute Morgen zuzulassen. Ich möchte dir auch nicht alle korrigieren und jetzt besserwisserig, sondern ich möchte Mut machen, hol deine Bilder hervor und teste sie. Teste sie. Viele Themen in unserem Leben entwickeln sich erst, wenn wir darüber reden, wenn wir reflektieren und keine Angst haben. Und egal aus welcher Glaubensrichtung du heute Morgen da bist oder an dem Bildschirm, wie du auch denkst, das ist erstmal nicht wichtig. Erstmal ist es wichtig, dass wir das zulassen, weil ich glaube, jeder von uns hat Vorstellungen davon. Ich möchte nicht als Besserwisser auftreten, sondern wir möchten miteinander ins Gespräch kommen. So ist dieser Gottesdienst gedacht. Also lass das mal persönlicher werden. Vielleicht denken einige an diesen Kultklassiker hier, Wie im Himmel, ja, mit Michael Nyquist. Schöner Film, kann ich nur empfehlen, echt toll. Aber das ist so ein Moment, wie Joschi eben gesagt hat, so ein total erfüllender Moment auf dieser Erde, wo ein Musiker seine Erfüllung findet in einem kleinen Chor und was er dort alles erlebt, spannend. Oder schaut, wenn wir durch die Geschichte durchgehen, wenn wir jetzt mal 500 Jahre vorher diese Frage gestellt hätten, Himmel? Dann hätten wir eher diese Vorstellung gehabt. Ja? Und viele stellen sich den Himmel auch heute noch so vor mit so pausbäckigen Engelchen, ziemlich rosa da, ne? Kleine Harfen. Und wenn ich mir diese Engel so angucke, ich weiß nicht, was euch so kommt bei diesem Bild, so, also für mich sprühen die jetzt nicht vor Leben, oder? Eher, na, mal gucken, wo es hingeht, oder? Bisschen langweilig, ja. Und überhaupt, für mich muss ich auch gestehen, also nichts gegen die Lobpreiser, aber ich finde das auch nicht so verlockend, diese Vorstellung, ein Leben lang nur, eine Ewigkeit nur zu singen. Also, ich singe gerne, ja, aber nur, das wäre jetzt auch nicht meine Vorstellung davon, ja. Jetzt merkt man, vorsichtig. Vielleicht beschäftigen wir uns so wenig mit dem Thema Himmel, weil das doch immer auch irgendwie mit dem Sterben oder mit dem Tod, dem Aufhören hier zu leben zu tun hat. Etwas, womit wir uns nicht so gerne beschäftigen. Ja? Tod ist für uns, oder Ende dieses Lebens hier, ist für uns Menschen eine Zumutung. Wir moderne Menschen, wir haben so gerne alles im Griff und dieses Thema zeigt uns, wir haben es eben nicht im Griff. Ich kann an meinem Leben nicht einen Tag dazufügen. Wenn meine Zeit um ist, dann ist es so. Und wir wissen, die derzeitige Sterblichkeitsrate liegt immer noch bei 100%. Das ist etwas, was uns verbindet. Ja. Mir macht es Mut, dass die Menschen der Bibel all diese Themen, Himmel, Ewigkeit, Tod, nicht ausblenden, sondern mitten in ihr Leben mit hinein integrieren. Ja. Die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund. Gerade die Psalmbeter ist ja Ausdruck von Menschen, die mit Gott reden. Und ich weiß nicht, ob du so offen mit Gott redest, wie dieser Psalmbeter hier in Psalm 39. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist. Lass mich das doch mal begreifen. Da braucht es schon Gottes Hilfe für, scheinbar. Lass mich begreifen. Also nicht nur wissen, sondern, hey, das ist wirklich so. Das ist wirklich, wirklich, wirklich so. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Angesichts all meiner Arroganz, meiner Überheblichkeit, meinem Denken, ich lebe ewig. Ja? Nee, ich bin vergänglich. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazu dazustehen scheint. Also Tod ist wirklich eine Realität, ein Ende des Diesseits. Wir werden sterben und es ist wichtig, das zu klären. Dann, ja, das Leben hat ein Ziel. Das ist nicht noch nicht alles. Herr, lehr mich doch, dass ich das nicht vergesse. Und dann setzt er seine Hoffnung am Ende hier auf Gott. Da kommt er, ja, worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen angesichts dieser Realität? Und dann kommt er zu Gott und sagt, meine Hoffnung, mein Warten und mein Hoffen gilt allein dir. Sehr persönlich, sehr persönlich. Und schau doch mal, ob du dieses Thema einblenden kannst, dass diese Realität, die so hart ist, und doch Hoffnung hast. Und das ist unser Ziel, Hoffnung zu machen. Hoffnung. Schaut, in jeder Zivilisationsgeschichte gibt es gewisse Ewigkeitsvorstellungen. Sei es jetzt bei den Römern oder bei den Mayas. Ute und ich waren vor einiger Zeit in Ägypten. Für die alten Pharaonen bedeutete das Leben nach dem Tod eine Art Fortführung ihres bisherigen Lebens. Ja, klar, wenn ich so angenehm lebe wie die, dann möchte ich auch, dass es so weitergeht. Ja, und das bedeutete sie, also um dieses Leben dann möglichst angenehm zu gestalten, scheuten sie keine Kosten und Mühen und haben ihren ganzen Reichtum in diese Pyramiden reingefahren und den auch sehr sicher gemacht. Ja? Und dann haben sie sich auch noch Landkarten als Führer für die Ewigkeit damit ins Grab legen lassen. Spannend, das waren Vorstellungen, konkrete Vorstellungen, die Menschen auf dieser Erde hatten und wie sie dem vorbeugen wollten. Wir sehen, unsere Jenseitshoffnung führt im Diesseits zu Handlungen. Ja? In Mexiko und Peru glaubten die Menschen, dass sie nach ihrem Tod zur Sonne oder zum Mond gehen würden. Über diese ganzen unterschiedlichen Arten, wie Menschen je gedacht haben oder denken, mag ich dahingestellt sein, aber ich will sagen, jede Kultur der Menschheitsgeschichte hatte einen von Gott geschenkten, angeborenen Sinn für das Ewige. Und meine Befürchtung ist, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur das ausblenden. We love to entertain you. Ja, nicht tiefer denken. Ja, nicht denken, sondern mehr rein. Mehr, hektiger, mehr, schneller. Aber seit jeher haben Menschen das Thema ernst genommen und wir halten inne, um das auch wieder hochzuholen. Ja, das ist wichtig, es ist gut, diese Tradition eines Volkstrauertags, eines Totensonntags zu haben. Der biblische Grund für die Hoffnung auf den Himmel ist von jeher immer begründet mit einer Hoffnung. Die Bibel spricht unzählige Mal davon, dass das Leben nach dem Tod in einer anderen Form weitergeht. Und diese Gewissheit, dass es weitergeht, das ist eine Kernkompetenz und ein Kernzeichen, Erkennungszeichen der Christen. Schaut in den Katakomben, schon bei den ersten Christen, die ja da als Märtyrer gestorben sind und dann beerdigt wurden in den Katakomben, findet man folgende Inschriften. In Christus ist Alexander nicht tot, sondern er lebt. Oder er wurde in seine ewige Heimat aufgenommen. Schon 125 nach Christus schrieb ein Grieche, der die Christen so beobachtete, vielleicht wie der eine oder andere von euch heute Morgen hier, über einen Freund, der Christ geworden war und erklärte ihm, warum diese neue Religion angeblich so erfolgreich sei. Er schreibt, wenn einer von diesen Christen, sogar rechtschaffene Leute, die Welt verlässt, freuen sie sich und danken Gott, dann begleiten sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf die Reise zu einem anderen Ort ganz in der Nähe aufmachen würde. Ist identisch mit dem, was Yoshi von dem Abschied von seiner Oma erzählt hat eben. Ganz identisch. Wir merken, unsere Vorstellung von Ewigkeit prägt unsere Kultur, unsere Sterbekultur, auch unsere Beerdigungskultur. Und konsequent auch unser einzelnes Leben. Frag dich doch mal, wie möchtest du beerdigt werden? Und was soll dann auf diesem Stein oder whatever, wie auch immer das stehen? Wie willst du das gestalten? Und spür dem nach, nicht weil jetzt muss ich das, sondern weil du kommst über diese Dinge an deine Hoffnung ran, die du hast oder nicht hast. Wenn dir das schwerfällt, gehst du mal über den Friedhof und schaust mal, wie andere das machen. Und guckst, was entspricht dem, was du glaubst. Ja. Schaut, der Apostel Paulus, der ist uns ja ein bisschen vorangegangen, und er hatte seine Hoffnung auf die Ewigkeit geklärt. Und so schreibt er im Philipperbrief an eine Gemeinde wie wir, und das ist kurz vor seinem Sterben, sitzt im Gefängnis in Rom, einer der letzten Briefe, die wir von ihm haben. Denn Leben, das ist für mich Christus. Darum bringt Sterben für mich Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Es wäre bei weitem das Beste, aber, und dann schreibt er noch weiter, könnt ihr heute Nachmittag nachlesen. Aber er hat eine Hoffnung. Ich werde im Himmel bei Christus sein. Das ist das Wichtigste. Ich bin bei Jesus. Ich werde bei Jesus sein. Und wir merken, dieser Glaube an diesen Christus, an den Himmel, ist keine Weltflucht, sondern Menschen, die das geklärt haben, sind sehr lebendig und gestalten hier diese Erde. Ja, und das ist ein Antrieb für das Leben hier. Und Paulus zeigt auch, wenn diese Ahnung eines Jenseits auch nur ein Funken Wahrheit hat, dann ist die Frage, wie komme ich da eigentlich hin, sehr relevant. Sehr relevant. Das ist vielleicht die ist wichtiger als die, wen heirate ich. Weil du wirst länger in der Ewigkeit leben, als du verheiratet bist, das sage ich dir. Für einige war das jetzt gute Nachricht, für andere war das jetzt schlechte Nachricht. Und diese Frage der Ewigkeit ist die Frage, die alle Religionen miteinander verbindet, die Frage nach Gott und die Frage, wie komme ich in die Ewigkeit bei ihnen, und das ist der Unterschied zwischen allen Religionen und dem Evangelium. Das Evangelium erzählt dir, was Jesus getan hat. Nähern wir uns mal der Perspektive aus diesem ganzen Thema aus biblischer Perspektive. Oft wird ja gesagt, über den Himmel kann man nichts Genaues wissen. Merkwürdig. Denn wenn du den Begriff Himmel in eine biblische Konkordanz eingibst, ja, dann landest du bei ungefähr 700 Treffern. 700 Stellen, die über den Himmel reden. Und da sind noch nicht die mitgezählt, wo es über Ewigkeit oder ewiges Leben oder Verlorenheit oder das Gegenteil geht. Nur Himmel. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein, wenn man dann sagt, man kann nichts wissen. Vielleicht hast du dich einfach noch nicht damit beschäftigt oder noch nicht gelesen. Auch wenn ich nicht behaupten will, wir wissen alles. Nee, weit gefehlt. Aber wir wissen eine Menge. Zunächst mal, wenn man in der Bibel schaut, müssen wir unterscheiden zwischen Himmel und Himmel. Ja, damit ist nicht immer das Leben bei Gott gemeint. Der erste Vers der Bibel lautet, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und hier ist ganz profan, der Himmel, gemeint wie die Kinder eben, in den Wolken, wo die Wolken sind, wo die Wolken fliegen und an dem die Sterne stehen, schlicht der Raum über der Wasseroberfläche oder Erd- oder Wasseroberfläche. Dann beschreiben die Autoren den Himmel als einen Ort, wo Gott wohnt. Der Himmel ein Ort, wo Gott wohnt. Der, der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer, Psalm. Ja. Hier ist Gott gegenwärtig im Himmel, da steht auch sein Thron. Die Offenbarung, der Johannes schreibt uns davon, sofort nahm der Geist von mir Besitz und ich sah, im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß einer. Und das ist nicht einer, das ist Gott selbst. Und von hier aus herrscht er. Und von diesem Thron spricht er Gerechtigkeit und von diesem Thron wird er das letzte Wort sprechen, wenn er die Nationen richtet. Wie wir das im Glaubensbekenntnis bekennen, zu richten die Toten und die Lebendigen. Wir beten den König aller Könige an. Und von daher ist der Himmel auch der Ort, wo sein Hofstaat ist, der, der die Gerichte durchsetzt, ja, der ihm den König dient, der ihm die Anbetung bringt und der für das sorgt, was Gott will. Und dieser Himmel befindet sich in einer anderen Dimension von Zeit und Raum als die jetzige sichtbare Erde. Nur in wenigen ganz besonderen Momenten dieser Erdgeschichte gewährt Gott Menschen einen Einblick in den Himmel, der ja jetzt schon ist. Da ist zum Beispiel der Elisa und der betet, dass sein Knecht die Augen geöffnet bekommt. Und in diesem Moment sieht er diese Engel mit den feurigen Wagen und ist erschlagen. Wenn Gott uns jetzt einen kleinen Moment einen Einblick in den Himmel schenken würde, bräuchte ich nicht mehr so viel zu reden. Es ist ein besonderer Moment. Aber trotzdem ist diese Erde da und es ist nicht weit weg, sondern ganz nah, nur in einer anderen Dimension. Und deshalb, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann ist das nicht etwas, was wahnsinnslange dauern muss, sondern was ganz nah ist. Heute Morgen geht es mir aber besonders um den Himmel als ein Ort, als der Ort, wo Gott wohnt und wo wir in der Ewigkeit die Ewigkeit verbringen werden. Darum geht es mir heute Morgen. Soweit mal eine Begriffsbestimmung. Streifen wir jetzt mal das Alte Testament ganz kurz. Da finden wir eher wenig zum Thema die alttestamentlichen Gläubigen oder die Juden. Das sind ja unsere Wurzeln, da kommen wir her. Sie hatten eine Vorstellung, die war auch konkret, aber wenig Sprache im Neuen Testament sind die Bilder sehr viel konkreter. Aber schon der David betet in Psalm 23, in diesem bekanntesten aller Psalmen wahrscheinlich, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Ja, der erste Vers, der ist entscheidend. Der Herr, Gott selbst, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und dann schreibt er darüber, über das Leben, was jetzt noch kommt auf dieser Erde. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Und nach diesem Leben? Und ich werde bleiben. Wo? Im Haus des Herrn. Also wie auch sich das auch immer vorstellt. Wie lange? Ewiglich. Und diese Gewissheit, in dieser Gewissheit hat der David seine Kämpfe gekämpft und sein Leben gestaltet und sein Königtum ausgeübt. Ja. Mit dem Kommen Jesu in diese Welt verändert sich das dann. Oh Wunder, dass wir mehr Einblick bekommen in den Himmel. Warum ist das so? Kurz reflektieren. Wer kommt da? Was feiern wir Weihnachten? Wir glauben, Christen glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt kommt. Wo kommt er denn her? Aus dem Himmel. Wer kann kompetent über den Himmel reden? Jesus, der Sohn Gottes, unser Held. Er wird Mensch, wird geboren, das feiern wir an Weihnachten und kann uns von daher auch den Himmel nahe bringen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal unseres Glaubens. dem, dem wir folgen, ist kompetent, weil er behauptet, er kommt aus dem Himmel und er geht in den Himmel und nennt den Chef des Himmels Vater. Diesen Typen beten wir an, dem folgen wir. Ja? Und dann sagt Jesus selbst in Johannes 3, 16 über die Absicht seines Kommens, dieser zentrale Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, mach aus, das ist nicht dasselbe wie sonst, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Diese beiden Gegensatzworte, die an Jesus glauben, nicht verloren, sondern ewiges Leben haben. Haben. Und da kannst du, das ist so schwarz-weiß, da kannst du sofort sagen, zu welcher Gruppe gehöre ich? Habe ich ewiges Leben oder bin ich verloren? Diese beiden Gegensatzpaare zeichnet Jesus in diesem Vers. Ewiges Leben, verloren gehen. Verloren ist das, was nicht am Platz ist, an seinem Platz ist. Verloren meint im Kontext der Bibel nicht in der Gegenwart Gottes, in der Gottferne. Verloren für was? Für Gott. Es ist nicht in der Gottesnähe. Es ist gottlos, gottfern, ohne Gott. Weil Gott nur freiwillige Menschen, weil Gott ist Liebe und er hat nur freiwillige Menschen in seiner Nähe. Und entweder du willst bei Gott sein, in der Gottnähe, oder du willst es nicht. Verloren. Das Gegenteil davon ist ewiges Leben. Und dieses ewige Leben bezieht sich auf die Gemeinschaft mit Gott. Leben bei einem ewigen Gott in seiner Gemeinschaft. Mit den Auswirkungen, die das hat. Wenn Gott Licht ist, ist in seiner Nähe Licht. Wenn Gott Liebe ist, ist in seiner Nähe Liebe. Wenn Gott Wahrheit ist, ist in seiner Nähe Wahrheit. Ja? Und Jesus, der Sohn Gottes, verlässt den Himmel mit einer Absicht, um das Verlorene, Menschen, die nicht mit ihm leben, und das sind alle Menschen von jeher ohne ihn, zu suchen und zu retten für Gott. Das ist seine Absicht. Damit wir in Ewigkeit in diesem Himmel zusammen wohnen. Das glauben Christen und durch Jesus ist der menschliche Tod eben nicht der Schlusspunkt mehr, sondern der Übergang da an diesen Ort, den Jesus für uns bereitet hat. Und dieses ewige Leben ergreifen wir durch den Glauben. Alle, die an ihn glauben. Ja? Und Glauben heißt Wissen und sich entscheiden dann, ja, ich will das und dann entsprechend leben. Darf ich dich fragen, das werde ich am Ende nochmal wiederholen. Hast du dich entschieden, bist du noch im Informationen sammeln? Das ist wichtig, du kannst ja nur etwas glauben, was du weißt. Bist du noch am Informationen sammeln? Aber diese Sammlung von Informationen muss zu einer Entscheidung führen und dann auch entsprechend zu leben. Ich will dieses ewige Leben, darauf vertraue ich. Ja? Ich bin gefunden von Gott. Das ist ein spannender Moment. Ewiges Leben und Himmel. Gut, ihr seid richtig gut dabei, ihr seid aufmerksam. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, mal ein bisschen durchatmen. Eine Konfirmandengruppe machte eine kleine Umfrage, bei der sie von Haus zu Haus gingen und mit den Menschen über Gott sprachen. Und zwei Konfirmanden kommen an die Tür einer gestressten und alleinerziehenden Mutter mit drei kleinen Kindern. Ja, und in der einen Hand hält sie einfach, sie öffnet die Tür, in der einen Hand hält sie den Staubsauger, wo sie gerade dran ist, in der anderen hat sie ein kleines Kind auf dem Arm und man merkt, da hinten schreien doch drei Kinder und während sie da brennt in der Küche gerade was an, okay? Ja? Also, und das Wohnzimmer sieht aus wie so ein nationales Notstandsgebiet, ja? Und dann fragen die Konfirmanden, so, weil der Pastor ihnen das gesagt hat, hätten Sie gerne ewiges Leben? Ja. Und die Mutter sagt, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich das aushalten würde. Ja. Ja, ihr seht, wie wichtig das ist, unsere Vorstellung von Ewigkeit immer wieder an der Bibel auch auszurichten. Ja. Das Neue Testament entfaltet uns die Realität des Himmels in sehr unterschiedlichen Bildern, die uns gerade in solchen Überforderungssituationen Mut machen können. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Da ist zunächst einmal das Bild vom Himmel, der mit einer Stadt verglichen wird. Passt mal auf, ich mach mal was. Hier ist die Präsentation drauf. Gib sie mal nach hinten, dann kommt der. Kriegen wir. Bilder vom Himmel. Also da ist zunächst einmal dieses erste Bild, und das durchzieht eigentlich die ganze Bibel, das Bild von einer Stadt. Das Bild von einer Stadt. Und dieses Bild von der Stadt haben wir an ganz vielen Stellen. Beispielsweise im Hebräerbrief. Da wird beschrieben, wie Abraham auf diese sichtbare Stadt wartet, die Gott baut. Und die stabile Grundmauern haben wird. Blendet mal ein Bild von Stadt ein. Ich denke, jeder hat so eine Vorstellung von Stadt. Wofür steht eine Stadtmauer? Für Schutz. Schutz. Der Himmel, ein Ort von einer Stadt mit einer Mauer. Also Schutz. Und dem entspricht auch das Bild der Offenbarung. Also wenn man so eine Stelle hat, jetzt im Neuen Testament, dann guckt man, ob sich dieser Gedanke an verschiedenen Stellen von verschiedenen Autoren wiederholt und kommt so zu Aussagen, die dann übereinstimmen, und so entsteht ein Bild. Ja? Bild von der Mauer. Okay. Gut, wenn es jetzt nicht weitergeht, dann lassen wir es. Wenn da jetzt Panik ist. Christian, lass es dann. Dann ist es gut. Mach zumindest den Bildschirm hier vorne bitte aus. Schaut, ich will das gleich auch anwenden. Wenn Menschen hier auf dieser Erde schutzlos leben, wir können uns das vielleicht ein bisschen vorstellen mit Terrorgefahr, oder du lebst in einem Kriegsgebiet und bist voller Angst und du denkst an den Himmel. Was soll sich ändern? Existenzangst ist eine Angst, mit der man nicht lange gesund leben kann. Und die Hoffnung, der Himmel ist ein Ort von Schutz, ist existenziell. Ja? Und Gott gibt uns das angesichts von Terrorgefahr. Einige sehen eben nicht nur die Klimakatastrophe kommen, die Klimagefahr, das Klimaproblem, sondern sie haben schon existenzielle Ängste. Und die Zusage, dass der Himmel ein Ort ist, wo wir geborgen sein werden, ist eine ganz wichtige. Gefühl von Schutz, auch durch Mauern. Aber die Gegenwart Gottes sichert diesen Schutz, nicht die Mauern. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der Haustüren herstellt. Ja? Aber im Himmel werden wir mal keine Haustürschlösser mehr brauchen, weil die Türen alle offen sind. Weil Diebe wird es im Himmel nicht geben. Hallo, schlechte Nachrichten. Also wenn du Türschlösser bist, musst du umlernen im Himmel. Ja? Was zeichnet dieses Bild von der Stadt noch aus? Ja? Eine Stadt ist ja auch ein Bild von Gemeinschaft. Hier sind heute Morgen viele Menschen. Und diese Stadt ist bewohnt. Und schaut man mal genauer hin, welches Bild die Bibel von dieser Stadt zeichnet und welche Menschen dort wohnen, ja, dann merkt man, Menschen aus allen Nationen werden an diesem Ort sein. Multikulti. Nationale Grenzen scheinen keine Rolle zu spielen. Und Gott wird uns scheinbar dieses Abstoßende, was wir immer wieder in neuen Kulturen auch, empfinden Anziehendes und Abstoßendes, das ist normal. Wird überwunden sein. Halleluja. Und das ist eine ganz große Hoffnung, die wir haben angesichts von Rassenproblemen und Immigrationsproblemen. Und etwas, was sich auch aus diesem Bild der Stadt ableitet, ist, wenn viele Menschen in einer Stadt wohnen, was braucht es? Wohnraum. Wohnraum. Ja? Und die Bibel beschreibt uns den Himmel als eine Stadt, in der es keinen Wohnungsmangel gibt. Ja, das ist ein Platz für jeden. Schaut, Jesus spricht davon. Diese Bilder ergänzen sich. Da heißt es zum Beispiel in Johannes 14,2, im Haus meines Vaters gibt es, was? Viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann euch zu gesagt, dass ich da hingehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Also was macht Jesus im Himmel? Ja, alle Maurer sind eins mit Jesus. Wir bauen Wohnungen. Ja? Und noch, also vielleicht, was macht Jesus jetzt? Er macht sozialen Wohnungsbau. Ja, die kriegst du nämlich kostenlos allein durch Jesus. All inclusive. Ja? Und er ist jetzt seit 2000 Jahren dabei. Und Jesus hat einen Sinn für Ästhetik. Und Jesus hat einen Sinn für Schönheit. Und diese Wohnung, schlechte Nachricht, egal wie schön deine Wohnung ist, sie wird mega. Ja? Kein Wohnungsmangel, keine Bruchbuden und kein Schimmel im Himmel. Kein Schimmel im Himmel. Ihr Lieben, wenn ich einen Hausbesuch mache in Kaltenmoor, dann ist das eine reale Frage. Und es wird angenehm warm sein. Und was passiert in dieser Stadt? Schaut, da wird unter anderem gefeiert. Jesus spricht in Matthäus 22 von einem Hochzeitsmahl. Die Bräutigam ist da, die Braut, Gäste, ein Bild für Freude, Versöhnung, für Gemeinschaft, wie in diesem Gottesdienst, nur viel schöner und viel weiter. Ja? Ausgelassenheit, eine Willkommenskultur, jeder ist herzlich willkommen. Genug Essen und Trinken für jeden, das ist die Atmosphäre des Himmels. Nicht, dass wir jetzt meinen, das ist ein Schlaraffenland, dass wir nur feiern, aber wir werden feiern, dass die Atmosphäre, die Grundatmosphäre, das ist ein wunderschönes Bild. Jesus sagt seinen Jüngern bei der Einsetzung seines Abendmahls, denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Wir können jetzt streiten, meinte er jetzt Wein oder meinte er jetzt nur Saft? Ja, zumindest hat er, sein erstes Wunder war, Wasser in Wein zu verwandeln. Ja. Ich glaube, Jesus ist nicht geizig im Himmel. Ja. Essen und Trinken, Ausdruck von Gemeinschaft und Freude und Willkommen. Ich weiß zwar nicht, wer im Himmel den Abwasch macht, aber auf jeden Fall wird es schön sein. Ja, es wird schön sein. Und schaut, Einsamkeit wird es im Himmel nicht geben, weil erstens, Gott selbst wird da sein. Und er wird mit seiner Gegenwart dafür sorgen, dass jeder gesehen ist, wie er sich das in Gemeinde wünscht, für jeden gesehen und geliebt zu sein. Ja, Gott ist gegenwärtig. Vielleicht ist das für die Extrovertierten ein tolles Bild. Oh, Gemeinschaft! Und die Introvertierten kriegen den Anfang. Gemeinschaft? Das ist jetzt gerade nicht mein Bild. Ja, ich glaube, dass es im Himmel die perfekte Nähe- und Distanzsensibilität gibt. Sowohl für die, die mehr Gemeinschaft wollen, als für die, die weniger Gemeinschaft haben wollen, dann einen Rückzugsort gibt und Orte der Begegnung. Ja, so wichtig. Und keine Grenzüberschreitungen, wie wir das oft haben, weil wir unsensibel sind für die Grenze des anderen. Gemeinschaft ist ein Riesenwort und wir finden sie perfekt abgebildet im Himmel. Und da wird es sicher auch Schönheit und Ästhetik geben. Da könnte ich jetzt noch so viel sagen über Kunst für Künstler und Ästheten und weiß ich was. Ja? Soweit mal nur ein paar Ableitungen für die Stadt. Da gibt es noch so viel mehr zu sagen, aber Punkt. Sehr, sehr konkret. Und überlegt auch, während ich das alles sage, mal mitzuhören, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was heißt das eigentlich konkret? Was heißt das eigentlich konkret? Bisschen mehr vom Himmel, jetzt auf dieser Erde. Was heißt das für mein Leben? Ja. Und mein zweiter Punkt, der Himmel, da redet die Bibel von einem sehr realen Ort. Johannes spricht in Offenbarung 21, 9, 27, das ist das vorletzte Kapitel der Bibel. Ein ganz klarer Einblick in den Himmel, damit wir uns freuen. Ja, da redet Johannes von einer Stadt, die herunterkommt und die ein Engel genau vermisst und beschreibt. Und in meiner Vorstellung ist ein diffuser Geistzustand, kannst du mit unseren Maßen nicht messen. Ja, hat keine Maße. Der Himmel ist ein realer Ort. Nicht wie viele moderne Zeitgenossen denken, ein besonderer Seelen- oder Geisteszustand. Da ist auch keine Rede von Reinkarnation. oder in einer anderen Daseinsform oder Nirvana, sondern da ist eine reale Identität. Die Bewohner des Himmels werden laut den Aussagen der Bibel keine verklärten Geisteswesen sein auf rosa Wolken. Vielmehr wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, eine neue Schöpfung mit Wolken, Bäumen und Bergen. Als jemand, der total wandert, freue ich mich auf die Berge im Himmel. Ich bin davon überzeugt, ich lade den einen oder anderen von euch auf, kommt ihr heute mal mit zum Wandern. Ja? Ich glaube, da werden Instrumente gespielt werden, Wälder zu erkunden und vieles mehr. Warum glaube ich das? Weil der Schöpfer Gott uns einfach nicht geschaffen hat, ohne Berge, Musik, Wälder. Da sind wir nicht für gemacht. Ich komme noch weiter, ich entfalte das Thema noch weiter. Die Bibel redet davon, dass wir Menschen in einem realen Körper auferstehen. Ja? Unsere Identität wird im Himmel nicht ausgelöscht. Wir werden als einzelne, erkennbar und unverwechselbare Individuen sein. Das verdeutlicht Jesus zum Beispiel, es gibt ein Buch des Lebens, da hat er alle Namen aufgeschrieben, die bis jetzt zu Jesus gekommen sind und die heute in diesem Gottesdienst und an den Orten zum Glauben kommen werden. Dein Name ist im Buch des Lebens aufgeschrieben und er ruft diese Namen. Und dann werden konkrete Individuen aufstehen und kommen und Jesus freuen und den Dank erfangen und den Lohn. Man sieht das im Gleichnis vom armen Lazarus, das Jesus selbst bringt. Dieser ist dort eindeutig erkennbar. Oder Jesus sagt, das finde ich auch spannend, dass wir im Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel zu Tisch sitzen werden. Ich meine, du hast heute schon nette Gesellschaft, aber stell dir mal vor, ja?
Heute gehe ich essen mit Abraham. Ja.
Wen möchtest du mal kennenlernen? Ich freue mich auf Luther. Mit dem möchte ich mal singen. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja? Und mal hören. Oder Billy Graham. Oder wen auch immer. Ja. Und unser Auferstehungsleib wird sicher Elemente unseres bisherigen Körpers haben. Schaut, wie kann ich das so sagen? Weil Jesus, dem wir folgen, der als erstes auferstanden ist, hatte einen konkreten Auferstehungsleib. Und gab sich als Jesus zu erkennen. Er trug noch die Nägelmale in seinen Händen und die Jünger konnten ihn anfassen. Und trotzdem wird der neue Körper völlig anders sein. Halleluja. Ja. Können wir mal darüber diskutieren, haben Ärzte im Himmel was zu tun oder nicht? Ja. Es wird ein vollkommen neuer Körper sein, der unverweslich ist, der völlig unverwandelt erscheint, weil alle Elemente der Vergänglichkeit durch den Sündenfall fehlen. Ich wette mit euch, ich werde keinen Haarausfall mehr haben. Und ihr werdet keine Falten und keine Zellulitis und keine Gebisse und keine Gewissensbisse mehr haben. Ja, das Alte ist vergangen. Ihr Lieben, das ist sehr relevant, weil wenn das so ist, brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, ob wir Familienangehörige oder Freunde, die in Jesus gestorben sind, wiedersehen werden. Das ist eine lebendige Hoffnung. Diejenigen, die im Himmel sein werden, weil sie hier mit Jesus begonnen haben, die werden wir auch erkennen. Und es ist ein wesentlicher Teil der Freude, dass wir sie wiedersehen. Das ist die Hoffnung, die wir haben und die wir vielen Religionen voraus haben, diese Gewissheit. Und ganz praktisch hilft mir das oder hilft das jedem Menschen, liebe Menschen immer wieder loszulassen. Leben ist loslassen. Wenn du als Vater dein Kind loslässt und du dir Sorgen machst oder als Mutter, dann weißt du, der Worst Case ist versichert. Ja. Heute Morgen habe ich noch mit unserem Sohn telefoniert. Er fliegt jetzt gerade von Australien nach Kambodscha zu einem Einsatz für 2 Monate. Und das werden sie 2 Monate sein. Was kann da alles passieren? Ja, wird alles gut. Ja, es kann aber auch sein, es wird nicht gut, wenn die Russen mal wieder irgendwas abschießen oder so. Nein. Alles wird gut, spätestens im Himmel. Und was ist das für ein Trost? Einige von uns haben dieses Jahr liebe Angehörige verloren, auf dem Friedhof begleitet, in den letzten Stunden ihres Lebens, bis sie den letzten Atem geatmet haben. Und der Schmerz, der bleibt noch, aber da ist ein Trost, eine Hoffnung. Wir werden sie wiedersehen. Ich wechsle mal wieder in ein schönes Thema, noch schöner, ein anderer Aspekt des Himmels. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass es im Himmel langweilig werden könnte. Ihr Lieben, wer denkt, Leben im Himmel ist langweilig, der hat Gott noch nicht geblickt. Glaubst du, dass Leben mit Gott langweilig ist? Ich erlebe das hier und jetzt schon sehr spannend. Und warum sollte das sich eigentlich im Himmel ändern? Unser Gott hat so viel Adrenalin. Und wir werden Geschichten mit ihm machen. Wenn ich mir die Schöpfung ansehe, die von Fantasie und Kreativität nur so strotzt, kein Blatt wie das andere, keine Schneeflocke, das wird so spannend im Himmel und ich freue mich da drauf. Nichts mit langweiligen Engeln oder ständig nur Harfe oder sowas. Ja. Und ein ganz starkes Bild auch zu diesem realen Ort ist der Himmel ein Ort für Heimat. Himmel war für Flüchtlinge, die auf der Flucht waren, immer ein ganz starker Trost. Ja, wenn die Bibel das Bild einer Stadt malt, dann kommt ja auch das Entsetzen. Städte haben ja was Anonymes, was Kaltes. Ja, nein, im Himmel wird jeder gewollt. Jeder ist gesehen, jeder hat einen Platz. Es gibt keine Einsamkeit und jeder ist geschützt und gewertschätzt. Zu Hause ist dort, wo man dich kennt, wo man dich liebt und wo man dich braucht. Und der Himmel ist ein Ort, wo das sein wird. Du bist geliebt, gesehen, gewollt, gefeiert. Und Paulus beschreibt das in Philipper 3,20. Und dieses Zuhause ist perfekt auf uns zugeschnitten, perfekt auf dich zugeschnitten. C.S. Lewis schreibt es in seinem Buch, dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich gemacht. Und zwar für dich allein, weil du für ihn gemacht worden bist. So wie Stich für Stich für eine Handschuh gemacht wird. Ich denke, ein Ort für ein Zuhause. Nicht nur ein Haus, eine Wohnung. Nein, ein Zuhause, wo Gott selbst lebt. Und er mit seinem Volk zusammen ist. Ich fand es lustig, gestern auf dem Geburtstag sagte mir die Frau, ich werde im Himmel nur mit lieben Leuten zusammen sein, die ich mag. Wird das so sein? Was machst du mit den Anstrengenden? Wie gehen wir damit um? Ja, und Jesus wird uns verändern. Wir werden Menschen so lieben können, wie Jesus sie liebt. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist die größte Liebesgeschichte, die je auf dieser Welt geschrieben wurde und die es je gab und geben wird. Und seine Liebe zu dir und mir und seine Sehnsucht nach dir und mir ist so tief. So tief. Und sie wird deutlich in Jesus im Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt und er liebt sie immer noch und streckt seine Hand aus. Ja. Und sie beginnt dort Wahrheit zu werden, wo ein Mensch einschlägt in die ausgestreckte Hand Gottes, der klopft und dich einlädt. Ja. Schaut mal in 1. Johannes 3,2, da heißt es, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Das sagt Johannes zu denen, die mit Jesus angefangen sind. Wir sind Gottes Kinder. Wir wissen das schon. Gewissheit ist ein Ausdruck des christlichen Glaubens. Wir sind schon. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du heute diese Gewissheit bekommen. Dann schreibt er weiter, was passiert im Himmel. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden das sehen, was Jesus sieht. Wir werden das fühlen, was Jesus fühlt. Und das Schönste dann, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Darauf freue ich mich. Und in diesem Augenblick werden alle Fragen und alles Stückwerk und alles Anfängliche und aller Frust zur Ruhe kommen. Und Jesus wird da sein. Und wenn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, stärker kann man das nicht sagen, das meint er so. Und einer seiner Lieblingssätze, einer seiner Lieblingsbeschäftigungen, die Jesus im Himmel hat, ist, wenn er sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Ich mache alles neu. Egal, was in deinem Leben gerade zerbrochen ist. Ob du Hoffnung hast, ob du das durch Versöhnung oder wiederherstellen kannst oder auch sagst, das kann man nicht mehr. Jesus sagt, ich mache alles neu. Und mein letzter Punkt, der Himmel, ein Ort, wo Schmerz und Leid nicht mehr sein wird. Nochmal dieses vorletzte Kapitel, Offenbarung 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist die Hoffnung, die wir haben in unserem Evangelium. In der neuen Welt wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Wo das genau sein wird, das wird Jesus uns zeigen. Wir werden eine unzerstörte Natur erleben. Keine Pflanzen und keine Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Jesus macht alles neu. Saubere Flüsse und Gewässer, saubere Luft, keine Müllberge. Diese neue Erde wird vor Vitalität strotzen. Heißt das, dass uns diese Schöpfung hier egal ist? Nein, das heißt es nicht. Christen setzen sich ein, auch im Klimawandel. Aber, wir wissen bei allem Einsatz, wir werden diese Welt nicht retten. Das heißt nicht, es ist uns egal. Aber wir verzweifeln nicht angesichts dieser Nöte, denen wir in die Augen schauen. Wir setzen uns ein, wir hoffen, wir geben Hinz hin, aber wir haben auch eine Hoffnung. Den neuen Himmel. Es kam vorstellbar, dass es im Himmel kein Leid und keine Schmerzen mehr geben wird. Keine Krankheit mehr, die Leben bedroht. Keine Kriege mehr. Kein Sterben, keine Vergewaltigung, keine Abtreibung. Nichts Böses, was heute in unserem Leben dazugehört. Und Gott wird derjenige sein. Schaut, wer wird die Tränen abwischen? Gott selbst. Dieses Bild zeichnet Gott in seinem Wort von sich. Er ist nicht nur der Allmächtige, sondern er ist der Barmherzige, der Tränen abwischt und Verletzte heilt und tröstet. Das sind nur einige der Gründe, warum ich mich sowas von auf den Himmel freue, gemeinsam mit allen Christen, die je gelebt haben. Himmel ist keine Drohbotschaft, sondern frohe Botschaft, die einlädt, diesem Jesus zu folgen. Und damit komme ich zum Schluss. Es gibt sicher noch viele Fragen, auf die ich heute jetzt nicht eingegangen bin. Das Wichtigste ist bekannt. Und das Wichtigste ist der Weg dahin. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 7, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist das kleine Nadelöhr. Die Bibel redet auch von dem Antiort, wo Gott nicht ist, weil er niemanden zwingen kann in den Himmel. Er kann nur einladen. Darüber rede ich jetzt nicht. Sondern ich lade ein, diesen Schritt auf Jesus zuzumachen. Sein Sterben auf Golgatha hat uns den Weg freigemacht und das ist der einzige Weg. Und um Himmels Willen, und das meine ich so, wie ich sage, um Himmels Willen, schlag ein in die Hand Gottes. Vielleicht brauchst du noch mehr Informationen, vielleicht brauchst du mehr Zeit, dann nimm dir das. Aber verdränge dieses Thema Himmel und Ewigkeit und Sterben nicht. Und wenn wir dir irgendwie helfen können, wie kann das eigentlich gehen? Wie kann ich ein Mensch werden, der diese Gewissheit hat, ja, ich gehöre dazu, ich bin ein Kind Gottes. Das ist Kernkompetenz von Kirche. Und es ist unsere Würde, Menschen zu helfen, diesen Weg zu gehen. Da sind Menschen auch heute da, die würden dir gerne helfen. Hier im Nebenraum ist ein Raum, da kann das gleich geschehen. Diese Woche kam hier in den Räumen eine junge Frau zu Jesus. Es war so bewegend, das zu sehen, was passiert in diesen Momenten. Heute werden weitere folgen. Dafür haben wir gebetet, auch an den Übertragungsorten. Das nicht nur zuschauen, sondern gleich geht es bei euch die Frage und ich. Ja. Diejenigen von uns, die wir schon mit Jesus leben, möchte ich am Ende dieser Predigt fragen und Mut machen, neu ihre Hoffnung auf diesen Herrn Jesus zu setzen und zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Als Gemeinde setzen wir uns dafür ein, dass das ein Stück weit mehr Realität wird. Damit mehr Menschen den Himmel fallen, solche Gottesdienste. Damit Heilung geschieht, beten wir Gebet für Heilung an, aber wir schicken auch Menschen in die Krankenhäuser und machen Mut zu Ärzten. Weil der Himmel ein Ort von Schutz ist, deshalb werden Christen auch Polizisten. Oder, wie viel Ableitung das alles hat. Ja? Und fragt euch doch mal die Hoffnung für den Himmel, für meinen Alltag. Ihr Mütter, weil Jesus Kinder liebt, deshalb erziehen wir sie und machen sie lebensfähig, genau wie Jesus das auch machen würde. Oder. In den kleinen Dingen unseres Lebens, die manchmal nur wie Alltag aussehen, die Hoffnung des Himmels reinbringen und die Schönheit des Himmels und die Hoffnung. Was für ein starker Dinge, ja. Wir helfen den Kranken, trösten die Witwen, stehen den Trauernden bei, besuchen einsame Menschen, versuchen eine Gemeinschaft zu sein, die ihre Grenzen weit öffnet und beteiligen uns nicht an Dingen, die in unserer Gesellschaft nicht gut sind. Vielleicht ist in diesem Jahr oder im letzten ein lieber Verwandter verstorben. Mein letzter Punkt. Was für ein Trost ist es zu wissen, dass du in dem Himmel einmal wiedersehen wirst und Gott wird abwischen alle Tränen. Das ist so ein starker Trost, wenn Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus seiner Hand reißen. Ja. Auch wenn ich dieses Leben sowas von liebe, und mit Jesus liebe ich es jeden Tag mehr. Ich freue mich auf den Himmel. Und wenn ich diese Predigt geschrieben habe, ist so viel Trost und Freude in mein Herz neu reingekommen. Das wünsche ich jedem auch von euch. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Amen. Amen. Wir werden ein letztes Lied jetzt singen. Wird Joschi zum Essen überleiten. Ich sage das nur schon mal, da ist ein Raum, wo man auch für sich beten lassen kann, gerade auch in der Trauerphase, in Trost des Himmels ins Herz beten lassen, in einer Herausforderung oder auch Jesus sein Leben geben kann. Jetzt ist eine Frage, das entscheidet du und der Himmel. Nimm dieses Lied und hör dem nach, spür dem nach, was Gott zu dir sagt. Amen.